Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin wie immer die Anna und an meiner Seite begrüße ich die liebe Sonja.
Hallo.
Ja, und ich glaube, wir haben heute richtig, richtig viel vor. Mhm. Wir haben sehr, sehr viel, was wir Revue passieren lassen müssen. Es ist super, super viel passiert irgendwie in den letzten Wochen. Ich würde mal sagen, wir starten direkt rein.
Ja.
Ins Volle.
Ja.
Es gibt sowohl auf den Schanzen News, aber auch neben den Schanzen ist ziemlich viel passiert. Ja, wo fangen wir nur an,
liebe Sonja? Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mal mit den schlechten Nachrichten an.
Ja.
Die schlechten Nachrichten ereilen uns nämlich aus Norwegen. Die sind gerade sehr gebeutelt, die Norweger. Allen voran Halvor Igne Granerud bei den Herren. Zunächst musste er ja in Lake Placid ohne sein Material auskommen. Das war ja schon abenteuerlich genug. Das kam alles, beziehungsweise er selber kam auf den allerletzten Drücker, weil er irgendwie da sich ein bisschen beim Ausfüllen vom Formular vertan hat. Und dann kam das Material nicht an und dann ist überall hat er sich alles zusammengeliehen. Und dann, als er gedacht hat, jetzt geht's wieder aufwärts, kam also jetzt vor ein paar Tagen eine Verletzung dazu, die leider dazu führen wird, dass er die Weltmeisterschaft verpasst.
Und das auch noch im eigenen Land, also zu Hause in Trondheim.
Ja.
Das ist so, 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 so schlimm. Und dann auch noch so kurz davor, ist wirklich sehr, sehr tragisch.
Genau.
Der tut mir auch sehr, sehr leid. Also er hat sich letztendlich bei der Trainingseinheit in Lillehammer verletzt. Und es ist leider auch das Innenband des linken Knies. Ja, da wissen wir ja bei den Skispringern, wenn irgendein Band oder sonst irgendwas gerissen ist, dass das eine längere Geschichte ist und auch eine schlimmere Geschichte ist. Ja, letztendlich hat sich das Band von der Befestigung am Schienbein gelöst und ja.
Schmerzhaft.
Sehr schmerzhaft.
Also glaube ich, weiß ich nicht, aber klingt auf jeden Fall schmerzhaft.
Ja, aber klingt definitiv schmerzhaft und das muss halt letztendlich auch chirurgisch fixiert werden. Und ja, es geht letztendlich einfach, es ist einfach so, dass es sehr, sehr lange dauern wird, bis er wieder zurück sein wird.
Ja. Ja, total unglücklich gelaufen auf alle Fälle für ihn. Richtig, richtig schade. Und als wäre es nicht genug, müssen das norwegische Team auch noch auf eine Frau verzichten, die es noch schlimmer erwischt hat. Thea Minja Bjørset hat sich nämlich auch vor kurzem bei einem Sturz in Ljubno richtig übel verletzt. Auch mehrere Bänderabrisse im Knie, in Ellbogen. Ganz üble Angelegenheit und sie wird wahrscheinlich, so wie es aussieht, nicht nur die Weltmeisterschaft verpassen, sondern auch nächstes Jahr die Olympischen Winterspiele. Also die hat eine sehr lange Reise jetzt noch vor sich, um wieder auf die Schanzen zurückkehren zu können.
Ja, und bei den Frauen ist es halt dann auch noch schlimmer, weil ja auch Silje Opseth fehlt, die verletzungsbedingt ja auch schon sich im Januar am Knie verletzte und deswegen halt auch nicht bei der WM dabei ist, bei der Heim-WM. Ja, und es war halt einfach, Bjørset war wirklich, wirklich gut in den letzten Springen.
Absolut.
Sie hat so tolle, generell, also das ganze norwegische Team hat eigentlich nach und nach immer wieder tolle mannschaftliche Ergebnisse gehabt bei den ganzen Weltcups. Und gerade Bjørset hat eigentlich die letzten Springen immer die Top 10 erreicht, wenn nicht sogar, sie ist sogar in Ljubno dann trotz des Sturzes noch Dritte geworden. Das war natürlich absolut nebensächlich, aber das zeigt halt auch, dass der erste Sprung war so überragend, da hat sie Schanzenrekord gesprungen, dass sie einfach in einer überragenden Form war. Und jemanden so da wegzuholen aus dem Ganzen durch eine Verletzung ist einfach schrecklich.
Ja, das ist wirklich, wirklich übel. Also ja, gut, so ist es jetzt. Also da müssen sie jetzt mit leben, da müssen wir alle mit leben. Hoffentlich können sich beide wieder gut erholen und bald wieder so schnell wie möglich wieder zurückkehren.
Ja.
Aber die Norweger und vor allem die Norwegerinnen werden erstmal gucken müssen, wie sie zu Hause dann weiter, klarkommen.
Ja, vor allem war das Team ja zwar gut aufgestellt, aber wenn jetzt mehr und mehr Leute wegfallen, ist das Team halt sehr, sehr rar gesät. Ne? Mhm. Also wir haben letztendlich noch Kvandal, die auch eine super Saison hat aktuell. Dann haben wir noch Ström. Ja, und dann müssen sie ja schon gucken, wen sie jetzt dann mitholen zur WM. Und dann haben wir einmal die Juniorenweltmeisterin Mitskogen, die mitfährt. Das ist mega toll. Sie ist gerade erst in Lake Placid Juniorenweltmeisterin geworden und darf jetzt direkt dann mit den Großen mitgehen. Das ist sehr toll. Dann haben wir noch Traserud, die mitkommt, und eine nordische Kombiniererin,
ja.
Ingrid Late, die mit zum WM-Aufgebot gehört. Ja, da hat man jetzt endlich mit Kvandal und mit Ström eigentlich nur noch zwei, die so, ne, im den Kern des Teams so sozusagen,
ja,
stellt. Mal schauen, wie konkurrenzfähig sie sein können. Obwohl man das natürlich den anderen Mädels überhaupt nicht absprechen will, dass sie da nicht die WM ihres Lebens springen. Ne? Also eine Juniorenweltmeisterin im Gepäck zu haben, ist auch nicht gerade
schlecht. Das ist richtig, genau. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie die Junioren momentan ausgestattet sind. Aber da kommen wir später nochmal dazu.
Ja, genau,
weil da sind ja die Übergänge inzwischen auch fließend, mehr oder weniger. Ja, insofern, das werden wir uns aber nachher nochmal genauer angucken. Ja, also für die Norweger ist es erstmal kurz vor ihrer Heim-WM eine etwas herbere Angelegenheit. Sehr viele Unwägbarkeiten gibt es momentan noch aus dem polnischen Team zu vermelden. Wir wissen ja alle, dass sich vor nicht allzu langer Zeit Alexander Stöckl, nachdem er ja bei den Norwegern unter nicht so schönen Bedingungen seinen Posten geräumt hat, dann bei den Polen als Sportdirektor für die Skispringer und für die Nordischen, glaube ich, ne, für die Kombinierer angeheuert hat. Der gab es jetzt kürzlich ziemlich, irgendwie interne Streitigkeiten, die dazu geführt haben, dass er da von heute auf morgen zurückgetreten ist von seinem Posten.
Ja, und die internen Streitigkeiten sind nicht intern geblieben. Oder wurden intern nie wirklich ausgefechtet.
Ja.
Weil im ersten Moment dachte man so, oh Gott, was ist jetzt wieder mit Alexander Stöckl? Wieso ist er jetzt da auch wieder raus? Aber wenn man sich dann mal die ganzen Sachen und auch sein Statement angeschaut hat, hat man mal gemerkt so, ob das wirklich jetzt Stöckls Schuld war, würde ich jetzt mal nicht unterschreiben. Also es gab wohl Streitigkeiten zwischen Malisch und Stöckl. Malisch ist ja der... Was ist er?
Ja.
Präsident des polnischen Skiverbandes, würde ich jetzt mal schon fast sagen. Irgendwie auf jeden Fall ja sehr, sehr hoher Rang. Hat ja natürlich auch einen Namen in Polen. Wir wissen es ja. Ja, und es wurde aber leider nie mit Stöckl selbst kommuniziert, dass es, dass man nicht zufrieden ist, sondern Malisch hat das leider immer nur in Interviews von sich gegeben. Nach dem ersten Interview im Fernsehen hat dann Stöckl Malisch einen per SMS versucht zu erreichen, per Mail versucht zu erreichen, ja, hat ihn aber nie erreicht. Bei Malisch ist das Ganze aber angekommen, weil Malisch sich dann nochmal ins Fernsehen gestellt hat bei einem Live-Interview und sogar Sachen aus der Mail im Interview genannt hat, letztendlich. Aber es gab nie ein persönliches Gespräch der beiden. Und das macht ein Stöckl dann halt auch nicht mit. Also das ist halt auch, wenn man das mal so sieht, ein absoluter Kindergarten, muss man sagen.
Ja, also da muss ich, kann ich verstehen, dass er dann irgendwann sagt, nee, also ich bin ja nicht der Fußabtreter, dem man dann die Schuld in die Schuhe schiebt, weil letztendlich ist das ja ein Kritikpunkt, der wohl an ihn herangetragen wurde, dass es eben nicht vorangeht. Aber ich meine, er kann ja nicht zaubern. Was soll er denn machen? Innerhalb kürzester Zeit kannst du sowas natürlich auch nicht verbessern, was da jahrelang liegen geblieben ist. Also wenn man sich so ein bisschen mal umguckt, wie die Meinungen sind, gibt es schon viele, die sagen, na, da braucht Adam Malisch eigentlich auch nicht sich jetzt beklagen, weil er selber ja seit vielen Jahren auch schon in verantwortlicher Position ist und die Polen sind da, wo die Polen sind.
Genau.
So ein bisschen an die eigene Nase fassen. Das sind zum Beispiel, also es sind einige Meinungen, die manche Leute vertreten. Kann ich irgendwo ein Stück weit verstehen. Alex Stöckl kann auch nicht zaubern, man kann natürlich auf der anderen Seite sagen, ja gut, er ist aber auch bei den Norwegern irgendwie, ist er ja auch so ein bisschen geschasst worden. Irgendwie scheint er ja auch eine schwierige Persönlichkeit zu sein, möglicherweise. Also es lässt sich von außen alles ein bisschen schwierig durchschauen. Ich glaube persönlich insgesamt, dass es im polnischen Team und im polnischen Verband gerade nicht sehr harmonisch und irgendwie angenehm zugeht. Ich will da auch gerade, würde ich da nicht Mitglied sein wollen irgendwo.
Nein, ich auch nicht. Also es ist ja generell so. Klar erhofft man sich, und da reden wir ja auch schon wieder, wie oft haben wir uns den Mund dafür franselig geredet, dass Polen einfach, egal ob bei den Männern und auch bei den Frauen, Nachwuchs braucht. Und dann bei den Frauen haben sie ja noch ein viel größeres Problem letztendlich, was überhaupt der Profisport angeht. Aber gerade da, wie soll Stöckl denn eine jahrelange jahrelange Probleme innerhalb von, wann hat er angefangen? August 24. Das sind jetzt mal gerade 6 Monate, ein halbes Jahr. Wie will ein Alexander Stöckel in einem halben Jahr das, was jahrelang schiefgelaufen ist, gut machen?
Ja.
Das geht nicht. Also, sorry.
Zumal,
das kann auch kein Zauberer.
Nee, zumal er ist ja auch nicht der Trainer. Es ist ja, also ne, die Frage ist ja, wie viel kannst du als Sportdirektor tatsächlich erreichen oder wie viel kannst du jetzt in der Praxis umsetzen? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber er ist ja nicht in der Position, in der er vorher war. Insofern, ja, weiß ich nicht. Also es wundert mich, oder ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, für Thomas Thunbichler ist es momentan auch keine leichte Situation. Wenn das bei der Weltmeisterschaft oder insgesamt nach der Saison, wir sind ja schon Ende Februar, wir haben ja nicht mehr so lange, wenn die Polen da jetzt nicht noch mal ein bisschen was reißen können, glaube ich, wird es für ihn eventuell auch schlecht aussehen. Einfach, weil der Druck definitiv innerhalb, also ne, man muss es ja immer so ein bisschen einordnen und Skispringen ist in Polen eine große Nummer und Adam Malysz ist in Polen ein so großer Held, ein so großer Nationalheld, dass er, also an den wagt man sich mit Kritik nicht so schnell heran. So, das muss man vielleicht einordnen für die Leute, die nicht ganz so tief im Detail drinstecken, so ein bisschen sagen. Also ein Adam Malysz wird in Polen eigentlich nicht kritisiert, weil Adam Malysz ist. Vielleicht ein bisschen das, was im deutschen Fußball Franz Beckenbauer so mal war, ne? So, um es mal ein bisschen zu vergleichen. Also es bleibt spannend. Was natürlich jetzt auch noch ansteht, und das ist jetzt die große Götterdämmerung auch noch, Kamil Stoch hat keinen Platz im polnischen WM-Aufgebot bekommen. Aus sportlicher Sicht ist das total nachvollziehbar, das muss man ehrlicherweise sagen. So gerne wir King Kamil auch haben, keine Frage. Aber auch das ist natürlich, weil Kamil Stoch ist in Polen auch ein Nationalheld, und ihn aus dem Kader rauszulassen, das ist schon eine Nummer.
Das ist eine Nummer. Damit hat, glaube ich, niemand gerechnet, dass sich Thomas Thunbichler in Anführungszeichen, ich nenne es jetzt mal, traut.
Ja.
Aber ich finde es sehr, sehr stark, dass er es gemacht hat, weil er einfach ein Zeichen gesetzt hat. Es geht nicht darum, dass du einen guten und großen Namen hast und viel erreicht hast, wenn du zur aktuellen Zeit nicht die Form hast, die man braucht. Und die hat Kamil jetzt doch einfach nicht. Ich glaube noch nicht mal, dass er es geschafft hat, die WM-Norm sich zu erspringen. Also, wie soll er dann zur WM gehen, wenn er nicht die WM-Norm, und alle anderen haben sie letztendlich. Also, wer ist letztendlich mit dabei? Wojcik ist mit dabei, Znicz-Czol ist mit dabei, Kubacki ist mit dabei, Wolny und Jüler. Also, die haben alle ihre, gehe ich mir so von aus, die meisten haben ihre WM-Norm geschafft. Also haben sie es auch verdient, die 5 zu sein, die zur WM sind, und man kann halt nur 5 Stück mitnehmen.
Ja.
Also, so viel fliegt Kamils doch raus, egal was für einen Namen er letztendlich hat.
Genau.
Ist so.
Ja, wir werden mal gucken, wir müssen ja nur alle abwarten, wie es mit Kamils doch weitergeht. Ich meine, er ist 37 Jahre alt, ne? Wir müssen über diese Thematik nicht schon wieder reden, das kennen alle. Er ist nun mal am Ende seiner Karriere sowieso angelangt. Ob das jetzt noch ein paar Jahre so weitergeht oder nicht, wissen wir nicht, aber wir hoffen natürlich, also es wird schon für alle ein großer Verlust sein, wenn Kamils doch irgendwann die Ski an den Nagel hängt. Und wir hätten sie mal alle gewünscht, dass er nochmal dabei ist, aber nun ist es eben nicht so. Man muss den Polen, oder ich sage jetzt mal aus Sicht von Thomas Thunbichler, kann man nur hoffen, dass da ein bisschen was rauskommt. Vor allen Dingen, glaube ich, Znicz-Czol ist so ein bisschen der Hoffnungsträger momentan, und Wojcik auch, dass sie halt ein gutes Ergebnis abliefern zum Ende der Saison und eben auch zu der Weltmeisterschaft, weil ansonsten wird es da, glaube ich, auch nochmal ein Beben geben.
Ja, auf jeden Fall. Und das muss man jetzt wirklich sagen bei Wojcik, der macht ja eigentlich, also der hat ja wirklich solide Sprünge. Jetzt gerade in der, ich nenne es jetzt mal zweiten Hälfte nach der Vierschanzentournee. Ja, er war auch mal 35. und hat es nicht in den zweiten Durchgang geschafft, aber er ist auch schon 5. geworden in Willingen, und dann ist er auch nochmal 4. geworden in Oberstdorf und so weiter. Nee, es war Zakopane und Oberstdorf, sorry. Also er hat ja wirklich gute Plätze gemacht.
Mhm.
Letztendlich. Und dann hat das so ein bisschen, aber trotzdem, auch 19., 17. Platz ist, finde ich, jetzt für einen Polen gar nicht schlecht. Also er konnte irgendwie schon in den Top 20 mithalten. Das haben andere Polen nicht so unbedingt gut geschafft. Aber er hat's, ich glaube, Wojcik wird letztendlich der Hoffnungsträger der Polen sein.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja. Davon kann man ausgehen.
Aber auch die Polen müssen gucken jetzt langsam wirklich, dass sie Nachwuchs beischaffen. Sonst sieht es schlecht aus. Allerdings muss man auch sagen, wenn wir uns jetzt wieder nur mal kurz auf die Junioren-WM Wir haben einen Polen auf 7, einen Polen auf 8, einen Polen auf 14. Die Namen werden uns jetzt wahrscheinlich nicht viel sagen. Bevor ich mich jetzt hier in der Aussprache blamiere, lasse ich es mal bleiben. Aber es geht ja eher darum, auch mal, also auch so ein bisschen Blick drauf zu werfen, was kommt denn da hinten dran. Und da stehen zumindest ein paar momentan nicht schlecht da. Bei den Herren.
Das stimmt, bei den Männern, bei den Herren, genau. Bei den Damen sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Da hatten wir bei der Junioren-WM eine Polin, die den 16. Platz gemacht hat. Danach kommt nicht. Ah doch, auf dem 30. Platz war nochmal eine Polin. Okay, sorry, wollte nichts unterschlagen.
Genau.
Aber ja, das sind dann zwei Polinnen, die nachkommen. Also da mache ich mir wirklich, wirklich, wenn man auch sieht, wie es halt in dem im Weltcup aussieht bei den Polinnen, mache ich mir wirklich Sorgen darum, wie es einfach aussehen kann. Ja. Also das wird noch heftig.
Also wer so ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen möchte, weil eigentlich ist es wirklich sehr, sehr interessant, was dieses ganze polnische Skispringen der letzten Jahrzehnte, würde ich jetzt mal sagen, betrifft. Wir haben ja mal eine Sonderfolge über Polen gemacht. Man kann sie sich gerne anhören. Ich glaube, sie ist immer noch weitestgehend aktuell, insbesondere was den Frauenanteil im polnischen Skispringen betrifft. Haben wir das alles schon mal intensiv ausdiskutiert. Und wenn ihr Bock habt, dann hört es euch einfach mal an. Da haben wir alles nochmal im Detail erklärt.
Genau, richtig.
Ja. So, ich würde sagen, wir gucken mal, wo wir es gerade zum Thema Oberstdorf und Skifliegen hatten, was denn da überhaupt los war, denn wir hatten ja bereits vor vielen Wochen inzwischen, vor 4 Wochen in Oberstdorf das erste Skifliegen der Saison. Und das war natürlich wieder mal super aufregend.
Ja.
Ja.
Vor allem für die Slowenen.
Ja,
allerdings. Also ich muss es ja, das ist ja wirklich verrückt. Die Slowenen haben die ganze Zeit ihre Problemchen gehabt, haben zwar immer mal wieder ein paar Lichtblicke gehabt, aber dann kommt Oberstdorf, dann kommt Skifliegen und wer ist vorne mit dabei?
Slowenien.
Die Slowenen. Und die haben es auch geschafft, endlich mal, dass kein einziger Österreicher, zumindest mal an Tag 1, kein Österreicher auf dem Podest war.
Ja.
Hallo?
Richtig.
Das hat sonst niemand geschafft.
Ja, was vielleicht aber auch ein Stück daran liegen konnte, dass Stefan Kraft am ersten Tag disqualifiziert wurde. Das haben wir jetzt auch selten erlebt, aber so war es nun mal. Ja, Timi Seitz hat sich tatsächlich in Oberstdorf den Sieg gesichert.
Ja.
Das war zu erwarten. Timi Seitz und Skifliegen passt einfach zueinander. relativ knapp hinten dran für Skiflugverhältnisse Johann André Vorfang, den man bei der Weltmeisterschaft, glaube ich, auch auf dem Zettel haben muss, weil der sich auch in den letzten Wochen wirklich gemausert hat. Dahinter natürlich, wie sollte es anders sein, Dom Preutz. Stell Dom Preutz auf eine Skiflugschanze und du musst einfach nichts weiter tun, außer abwarten und staunen, was passiert. Ja,
ja.
Genau.
Das ist echt verrückt.
Ja.
Der stürzt sich da runter und das ist echt ein Spektakel.
Ja.
Das ist wirklich krass. Vorfang war ja noch nach dem ersten Durchgang auf Platz 1, musste sich dann aber Timi Seitz geschlagen geben. Ja, der Vorsprung war auch nur 1,9 Punkte. Wie du gerade schon gesagt hast, ist auf einer Skiflugschanze sind die enge Punktzahl ist halt nichts. Also es ist, das kann halt sehr, sehr schnell passieren. Und ja, deswegen hat dann letztendlich Timi Seitz gewonnen. Und ja, wie gesagt, kein Österreicher auf dem Podest am ersten Tag. Schofenig ist ganz, ganz knapp vorbeigeschrappt auf Platz 4. Aber ist ja auch mal schön.
Ja, er wird es verkraften, denke ich.
Dass ein bisschen durchgemischt wird.
Also das ist ja auch einer der, also wir haben ja schon gesagt, kurz vor der Saison haben wir schon gesagt, jetzt dieses Jahr ist Schofenig-Time. Aber der Vorwärts ist jetzt nicht gedacht.
Genau, das ist es. Wir haben es zwar gesagt, aber wir haben nicht damit gerechnet, was für ein Ausmaß das annimmt.
Ja, absolut. Ja, auch Ryuyo Kobayashi, den darf man auch nicht ganz vergessen. Der hat sich nämlich auch wieder da hinten dran ein bisschen nach vorne gekämpft. Ist bei in Oberstdorf Fünfter geworden am ersten Tag und hat dann ja später, es ist jetzt kein Spoiler, wir wissen es alle, in Sapporo auf seiner Heimatschanze ja auch gewonnen. Ja. Ich denke, Ryuyo Kobayashi möchte bei der Weltmeisterschaft auch ein Wörtchen mitsprechen.
Ja, das ist echt interessant, dass er so kurz vor der WM doch ziemlich abreißt, ne?
Genau.
Ist echt toll. Also den darf man nicht vergessen, wenn man um Favoriten und so weiter spricht, weil auch wenn er jetzt nicht so beständig die ganze Zeit war, ja, beständig doch, auch in der zweiten Hälfte. Also er ist letztendlich in Oberstdorf Tag 2 17. geworden. Das ist ja jetzt 13. geworden, das ist ja jetzt nicht schlecht, ne? Also unseren 7.7., 5., 1.1., das sind super Ergebnisse einfach, die er abgeliefert hat. Also mit dem ist definitiv zu rechnen.
Absolut. Absolut. Der möchte auf jeden Fall dabei sein.
Ja.
Genauso wie Lanišek. Ja. In Oberstdorf war er noch so ein bisschen nicht einschätzbar, weil im ersten Tag 8. geworden, im zweiten Tag disqualifiziert worden. Das heißt, da kann man dann einfach nicht so gut einschätzen, was da los ist. Aber wenn man sich überlegt, wie die Slowenen Anfang der Saison dastanden, da sah es nicht so besonders gut aus. Sie haben sich jetzt doch wieder hingemausert und sind auf jeden Fall offensichtlich in der Verfassung, sich zur Weltmeisterschaft wieder an ihre besten Leistungen anknüpfen zu können.
Auf jeden Fall. Man muss auch erwähnen, dass er in Willingen Zweiter geworden ist. Und in Lake Placid Tag 2 ist er Dritter geworden. Also er ist auch wieder auf dem Podest mit dabei und hat zwar hier und da nochmal so kleine Ecken mit dabei, sag ich mal, aber mit ihm ist definitiv auch zu rechnen. Ja. Nicht nur beim Skifliegen, was ja den Slowenen einfach, das ist gegeben, sondern auch beim Skispringen einfach ist er wirklich gut mit dabei. Da hat er sich echt gefangen.
Ja, absolut.
Ja, letztendlich Tag 2 beim Skifliegen war dann auch nochmal richtig spannend. Da hat dann unser lieber Domen Preutz letztendlich gewonnen von Johann André Vorfang.
Daniel war der andere.
Und? Ja, genau, danke. Das liegt vielleicht daran, dass ich ihn so vermisse. Und der Dritter wurde Heiböck. Doch, dann doch mal ein Österreicher auf dem Podest. Und dass es dann auch noch Heiböck ist, freut uns natürlich auch sehr, weil da gibt es ja auch News.
Stimmt.
Dass Heiböck leider nach dieser Saison seine Karriere beendet. Jeder fragt sich jetzt, ja, wieso jetzt nach der Saison? Es gibt doch noch Olympia nächstes Jahr. Will er da nicht noch mitmachen? Nein. Bei ihm haben sich einfach die Prioritäten familiär geändert, nachdem er ein Kind bekommen hat in 2023. Und er will lieber mit seiner Familie zusammen sein. Ist ihm egal, dass dann halt Olympia nächstes Jahr noch ist. Er will jetzt gerne aufhören. Das finde ich sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr schön, dass er das einfach dann so entscheidet.
Genau, ja. Noch haben wir ja ein bisschen Spaß an ihm, aber wir werden ihn natürlich vermissen. Er ist einer der großen Namen im österreichischen Team. Aber wie das so ist im österreichischen Team, da wird ganz, ganz schnell einer in seine Fußstapfen reintreten.
Auf jeden Fall,
ja.
Da muss man sich keine Sorgen machen.
Genau.
Ja, und was da ja sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang ziemlich interessant war bei Vorfang, dass der Trainer in beiden Durchgängen den Anlauf selbst verkürzt hat.
Mhm.
Im ersten Durchgang war es leider ein bisschen verpokert, weil er hat es nicht geschafft, die Bonuspunkte zu kriegen und damit sich halt vorne festzusetzen. Im zweiten Durchgang hat es dann zwar geklappt, aber das hat ihm dann auch nicht mehr geholfen, weil Domen Preutz einfach da dann doch besser war. Ja, das ist ja auch so ein Thema, wo ich sagen muss, kriege ich immer so ein bisschen, wie so Pokern.
Ja, es ist einerseits ist es immer spannend, andererseits, weiß ich nicht, wir kommen ja noch aus einer Zeit, in der der Anlauf für alle gleich war und fertig aus.
Ja. Yeah.
Genau, ich glaube, wir stehen jedes Mal, zucken wir so ein kleines bisschen innerlich, wenn der Anlauf auf einmal verschoben wird und du denkst, nein.
Nein, wieso?
Ja, wieso jetzt Pokern? Was soll das? Aber ja, natürlich trotzdem, also dass es die Möglichkeit gibt für die Trainer, da so ein ganz bisschen hin und her zu schieben und eventuell noch ein bisschen die Siegchance nach oben zu drücken, ist ja irgendwie für sich genommen auch ein bisschen spannend.
Ja, das stimmt. Bringt nochmal die Würze rein.
Ja, genau.
Ja, für die Deutschen sah es ja in Oberstdorf, wie auch bei allen anderen Springen aktuell, ein bisschen durchwachsener aus. Also Karl Geiger war, glaube ich, der Deutsche, der da irgendwie die Fahne noch halbwegs hochhalten konnte mit dem 10. Platz am ersten Tag und 11. Platz am zweiten Tag. Wellinger wurde 14. und 19. Und ja, dann haben wir die anderen. Paschke wurde einmal 18. und einmal 21. Naja.
Tja.
Den Paschke, den wir am Anfang der Saison gesehen haben, würden wir jetzt sagen, da passt 18 und 21 nicht so ganz rein. Also,
Ist nicht mehr, also nicht mehr viel übrig geblieben. Und das ist halt vor allen Dingen auch für das ganze Team irgendwie nicht mehr so viel übrig geblieben. Und es ist auch so immer noch so eine große Unbekannte. Zumindest das, was nach außen kommuniziert wird. Man weiß nicht so richtig, was da los ist. Und es ging ja dann auch noch weiter in den nächsten Wochen. Also Oberstdorf ist da ja noch nicht der in Anführungsstrichen Tiefpunkt. Wir wollen es natürlich auch nicht immer schlecht reden. Darum geht es ja auch gar nicht. Natürlich sind die Dinge kompliziert und komplex. Die große Fragestellung ist aber natürlich am Ende trotzdem immer, wieso schaffen es andere Teams zu den Saison-Highlights, sich nach oben zu orientieren und die Leistung zu steigern, während das deutsche Team immer irgendwie so nach unten sich manövriert, je später die Saison wird. Das ist ja nun mal offensichtlich der Fall und dass man da zumindest nach außen kommuniziert, keine wirkliche Antwort drauf hat. Das macht es halt
auch letztendlich. Ja, und letztendlich hat man halt schon Bauchweh, wenn man weiß, dass jetzt halt die WM ansteht und man nicht wirklich weiß, ob die Deutschen wirklich mithalten können. Wie sieht's denn? Also geht ja nicht unbedingt auch um die Einzelspringen, sondern auch ums Teamspringen.
Ja.
Wie schneidet wohl eine deutsche Mannschaft beim Teamspringen ab? Und sie können halt froh sein, dass es dann noch ein Mixteam-Springen gibt natürlich, wo dann die Frauen noch ihr Bestes geben können und auch ihr Bestes einfach geben. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, dass die Frauen die Männer retten, sondern es muss ja von allen Seiten gut laufen. Und deswegen schön, dass sie zum Beispiel in Lake Placid das Mixspringen gewonnen haben. Und ja, letztendlich muss man sagen, hat es aber auf den Schultern von Selina Freitag gelegen, dass sie gewonnen haben, weil die einfach eine tolle Leistung gebracht hat. Und das brauchen wir in Trondheim, brauchen wir es einfach von allen Vieren, die in diesem Team mitspringen, dass alle vier einfach abreißen, um mithalten zu können.
Ja, total. Also ich glaube, die Männer selber machen sich nicht mehr besonders viel Hoffnung. Natürlich lässt man sich gerne eines Besseren belehren, gar keine Frage. Wir wären die Ersten, die sich darüber freuen, wenn das sich alles anders darstellen wird, dann zur Weltmeisterschaft. Aber ja, die Hoffnungen sind etwas gedämpft, ehrlicherweise. Zumindest bei den Herren. Bei den Frauen sieht die Sache anders aus, aber da kommen wir dann auch noch dazu. Ja. Ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was in Willingen so los war.
Ja.
Willingen, große Party, jedes Jahr aufs Neue. Schöne Anlage, richtig groß. Kann man schön ausspringen. Ja.
Ja, tolle Anlage.
Absolut.
So. Ja, da ist dann, das hat sich Trofenik nicht nehmen lassen, direkt mal am ersten Tag dann wieder ganz vorne mit dabei zu sein. Und wie vorhin schon angesprochen, dann Antje Lanicek auf Platz 2. Mhm. Sehr toll. Freut uns natürlich. Und dann Maximilian Ordner auf Platz 3.
Ja.
Kein Hörl, kein Stefan Kraft. Dann kommt wieder ein Maximilian Ordner, der auch wieder, muss man ja auch sagen, einfach eine geile Saison macht aktuell, springt dann einfach mal wieder aufs Podest.
Ja, der macht wirklich eine gute Saison, ne? Der hat aber halt auch nicht so viel zu verlieren, also das merkt man halt auch einfach, ne? Und sich in diesem österreichischen Team durchzusetzen, den Platz zu behalten, überhaupt mal den Startplatz und dann noch so weit vorne zu sein, das ist schon eine immense Leistung. Also wenn das jetzt ein deutscher Athlet zum Beispiel wäre, ich glaube, den würden wir mit der Sänfte durch die Stadt tragen, weil sowas hast du noch nicht gesehen, aber für die Österreicher ist es halt einer von mehreren, die das schaffen.
Ja, das ist schon verrückt. Ja, bei den Deutschen sah es halt einfach auch an beiden Tagen nicht wirklich toll aus. Felix Hoffmann wurde am ersten Tag 15. bester Deutscher. Wenn ich dann so lese, kein Deutscher in den Top 10 und gerade Wellinger und Paschke hatten im ersten Durchgang Windpech. Hatten das die anderen nicht? Also die sind ja alle dann ganz zum Schluss gesprungen. Also die haben es aber geschafft. Und klar liegt es an der Form letztendlich, die einen haben, die anderen nicht. Aber man kann halt auch nicht alles dann am Wind halt ausmachen, finde ich. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, es ist halt alles immer so ein bisschen. Also wenn es gut läuft, dann läuft es immer aus eigener Kraft gut. Und wenn es nicht so gut läuft, dann läuft es wegen dem Wind nicht so gut. Irgendwie so sehr platt gesprochen jetzt. Aber so hat man manchmal den Eindruck, dass man denkt, so, die anderen haben, wie du schon gesagt hast, ja auch Wind und auch. Es ist halt nun mal eine Outdoor-Sportart. Da muss er halt auch mit Wind mal klarkommen können. Und das erklärt ja nun trotzdem nicht, wo das deutsche Team momentan steht.
Ja, genau. Ja, am zweiten Tag sah es dann irgendwie noch düsterer aus. Am ersten Tag sind wenigstens noch drei Deutsche in den zweiten Durchgang gekommen. Am zweiten Tag sogar nur zwei. Die sind dann zwar 12. Wellinger und 15. Raimund, aber um die hat es sich definitiv nicht gedreht bei der Spannung, sondern letztendlich war es mal wieder ganz vorne. Tschofenig erster, Vorfang zweiter und Hörl dritter. Und gerade zwischen Tschofenig und Vorfang ging es ja wirklich im Finale noch mal so richtig ab. Also das ist ja, da sieht man, wie geil diese Schanze ist, die so geil ausgesprungen werden kann. Vorfang legt 152 Meter vor.
Hammer.
152, das ist 3,5 Meter vor dem
Ja.
Schanzenrekord. Und man denkt nur so, das war's. Das hat er sich jetzt geholt. Dann wird
Ja.
aber der Anlauf verkürzt und Tschofenig springt 148 Meter. 4 Meter weniger, aber durch die Verkürzung und durch allem drum und dran, tja, konnte er, und er hatte einen riesen, halt auch einen Vorsprung vor Vorfang vom ersten Durchgang, konnte halt Tschofenig gewinnen. Und sowas lieben wir einfach. Wo du bis zum Schluss nicht weißt, hat er es jetzt geschafft oder hat er es nicht geschafft, und das auch noch in Willingen. Absolut toll.
Ja, total. Und auch irgendwie so ein bisschen zieht sich's durch für Jan Hörl, der Dritter geworden ist mit 144 und 148,5 Meter, wo man denkt, du bist schon wieder so, fällst schon wieder hinten runter, obwohl ja die individuelle Leistung ja trotzdem bombastisch gut war, ja. Auch
Genau
Maximilian
das,
Ortner,
genau das.
149 Meter im zweiten Durchgang, das ist eine Riesenleistung. Also, ja.
Genau das. Ja, und dann gab es auch wieder so ein bisschen ein Verpokern bei Lanišek. Der war nach dem ersten Durchgang, hat auf Platz 4 gelegen. Dann wurde seitens des Trainers wieder der Anlauf verkürzt im zweiten Durchgang und er hat leider die Bonuspunkte nicht erreicht und ist deswegen auf Platz 8 zurück. Also man liest es jetzt immer mehr, man sieht es jetzt immer mehr, dass hier mehr und mehr gepuckert wird.
Ja, naja, wenn du zu was kommen willst, ne? Wenn du an den Österreichern vorbeikommen willst und einen Vorfang, dann
Ja,
musst du pokern. Was bleibt dir denn übrig? Ich
da
meine,
musst du
guck dir an,
pokern.
Platz 1 Österreich, Platz 3 Österreich, Platz 4 Österreich, Platz 5 Österreich.
Das
Ja.
ist es.
Es ist
Du
unglaublich.
musst dann in die Zauberkräfte greifen, Zauberkiste greifen,
Ja.
um irgendwie mithalten zu können. Ja, super heftig.
Ja, es ist der absolute Knaller, was da passiert im österreichischen Team. Man kann es nur immer wiederholen.
Aber man merkt halt auch, dass andere Nationen jetzt so ein bisschen hinterherkommen. Also gerade auch Norwegen jetzt mit Vorfang oder auch jetzt die Slowenen, die mehr und mehr nochmal auftauen, sag ich mal. Das macht für die WM so viel Hoffnung, dass man wirklich sehr, sehr spannende Wettkämpfe hat, wo halt auch einfach die Österreicher mehr Konkurrenz haben. Nicht so wie am Anfang, so, oder ja, sag ich mal,
Ja.
so mittendrin. Am Anfang war ja noch Paschke eigentlich der die größte Konkurrenz für die Österreicher gespielt hat. Aber ja, letztendlich macht Spaß, definitiv. Und das sieht man letztendlich auch in Lake Placid. Natürlich haben wir uns auch sehr, sehr auf Lake Placid gefreut. Eigentlich ein Highlight nach dem anderen. Zuerst Oberstdorf, Schiefligen, dann Willingen, was einfach geil ist. Und dann fahren sie nach Lake Placid.
Ja,
Damit
es
haben
ist
sie uns,
krass.
glaube ich, alle, da haben sie uns total glücklich gemacht. Ja, und Lake Placid. Was mich natürlich persönlich sehr, sehr gefreut hat, es gab den ersten Weltcupsieg diese Saison für Daniel, jetzt sage ich schon wieder, Johann André Vorfang. Was habe ich mit meinem Daniel?
Weiß
Mann,
ich auch nicht.
Johann André Vorfang. Johann André Vorfang. Es hat mich so, so gefreut,
Ja.
weil er, wie gesagt, er war die ganze Zeit immer vorne mit dabei, musste es dann an den abgeben, musste dann den vorne sehen und er wurde nur Zweiter und so. Und jetzt endlich in Lake Placid, er hat es geschafft, er hat seinen Weltcupsieg geholt, verdient,
Ja, total
muss man
verdient.
sagen.
Absolut verdient und auch zum richtigen Zeitpunkt, weil auch hier natürlich schon die Schatten der Weltmeisterschaft voraus gelegen haben und auch erwähnenswert auf alle Fälle Platz 4 mit Marius Lindwig, den wir auch in Sapporo noch mal recht weit vorne sehen werden. Marius Lindwig hat ja lange Zeit so ein bisschen seine Schwierigkeiten gehabt. Es ging nicht so richtig voran. Vielleicht geht es jetzt doch langsam voran. Also Richtung Heim-WM hat er vielleicht jetzt doch nochmal das eine oder andere geändert, um jetzt auch konkurrenzfähig zu sein. Das bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich finde, Marius Lindwig ist eine der großen Fragezeichen bei dieser Weltmeisterschaft.
Ja,
Ja,
das stimmt.
absolut. Ja, und wie dann halt auch immer, ne? Hörl, Tschofenig, also wieder die Österreicher, Ortner auf 6. Kraft auf 9. Stefan Kraft tut sich vielleicht ein kleines bisschen schwer in den letzten Tagen. Die Slowenen sind vorne mit dabei. Also es positioniert sich immer mehr vorne rein. Und wer halt nicht dabei ist, das sind die Deutschen.
Genau. Das hat man vor allem am ersten Tag sehr deutlich gesehen. Ja. Wellinger als bester Deutscher 16., Raimund 21., Geiger 24., Laie 26. Ja. Es sind zwar 4 Stück in den zweiten Durchgang gekommen, aber das ist wirklich nicht unser Anspruch. Nein. Das darf nicht unser Anspruch sein. Mhm. Yay, es sind mal wieder 4 Stück in den zweiten Durchgang gekommen. Nein, wirklich nicht. Also das gefällt mir absolut gar nicht. Und es ist, man sieht halt einfach die verschiedenen Ligen, die gerade gesprungen werden. Ne? Also die Österreicher, die Norweger, die Slowenen, die sich da vorne betteln. Und es ist alles super knapp und super spannend. Und dann irgendwo kommen dann mal die Deutschen daher. Das gefällt einem wirklich absolut gar nicht.
Nee. Also, und man muss auch sagen, also gut, am Ende wird abgerechnet zum Schluss. Pius Paschke ist momentan jetzt Stand heute noch 5. in der WM-Gesamtführung, aber das liegt natürlich daran, dass er einen Haufen Punkte am Anfang der Saison geholt hat. Aber ja,
genau, das ist es.
Das wird nicht so bleiben. Jetzt gucke ich gerade mal so ein bisschen durch bei Wellinger. Gut, auch er war am Anfang der Saison. Ja, es geht hinten raus. Es wird einfach, man muss es so sagen, es wird einfach, wenn man jetzt nur die Platzierung anschaut, hinten raus immer schwieriger, immer schlechter. Weiß nicht, was für ein anderes Wort ich dafür nehmen soll.
Das ist es. Er hat zwar dann immer wieder einen Reißer nach oben mit einem 9. Platz oder mal mit einem 11. Platz, aber an sich ist ein 24. Platz oder auch ein 16. oder 17. Platz ist nicht der Anspruch, den Wellinger an sich hat. Das ist es einfach. Also das ist einfach so. Und man muss auch noch zu Lake Placid sagen, da hat Pius Paschke eine Wettkampfpause eingelegt. Er war also nicht mit in Lake Placid mit dabei, wollte lieber stattdessen trainieren, was, denke ich, auch eine gute Sache war, dass er da einfach gesagt hat, komm, ich mache jetzt mal in Ruhe weiter. Man wird letztendlich sehen, welche Früchte dieses Training dann letztendlich getragen hat.
Ja, ich kann es auch verstehen. Es ist sicherlich anstrengend, dann den Kontinent zu wechseln. Das ist relativ stressig. Und dann zu sagen, man macht erstmal ein bisschen Pause, bevor man noch mehr versucht rauszupressen, irgendwo, wo halt nie mehr sehr viel drin ist. So. Genau, insofern. Ja, so. Wir hatten natürlich auch einen Mixed-Wettkampf in Lake Placid. Den haben die Deutschen gewonnen. Wie du schon gesagt hast, ist das in erster Linie, glaube ich, auf Selina Freitag zurückzuführen gewesen, die sich wirklich hervorragend präsentiert. Die Herren haben mitgehalten. Wir hatten Philipp Raimund und Andreas Wellinger mit im Team. Sie haben mitgehalten. Sie haben sich jetzt nicht mordsmäßig mit Ruhm bekleckert, aber es hat zumindest so weit gereicht, als dass wir den vor den Norwegern und den Österreichern auf Platz 3 den Sieg erringen konnten. Liegt aber vor allen Dingen daran, dass die österreichischen Frauen diese Saison nicht ganz so weit vorne sind, wie man es vielleicht gedacht hätte. Gleiches gilt für die Slowenen, die sind mit Platz 4 relativ abgeschlagen, obwohl sie wirklich eigentlich alles aufgeboten haben, was aufzubieten war. Aber vor allen Dingen Nika Priots hat im ersten Durchgang, irgendwie hat sie es da komplett verlassen. Und da ist sie mit 101 Meter, hat sie natürlich, also was auch immer sie da für ein Blackout hatte, es ist völlig unverständlich, weil Nika Priots bei den Frauen gerade alles dominiert. Da ist sie irgendwie, da war irgendwas, keine Ahnung.
Ja, kommt auch mal bei ihr vor, dann sieht man, dass dass sie auch nur ein Mensch ist.
Genau.
Dass es jetzt natürlich dann in so einem Teamwettbewerb passiert, wird ihr natürlich noch mehr wehtun, weil es halt einfach doof ist, wenn ein ganzes Team damit dranhängt. Aber wird das slowenische Team und auch sie bestimmt sehr, sehr gut verkraften. Ich finde es toll, dass sie jetzt mal wieder mehr Mixteams mit reinbringen, nicht immer so ein Superteam oder so, sondern mal wieder die Männer und die Frauen zusammenspringen lassen. Finde ich echt super.
Genau, das ist wirklich cool und vor allen Dingen auch, wir haben das schon 100-mal gesagt und wir sagen es auch noch 1000-mal, weil dadurch einfach auch mal gezeigt wird, dass nämlich keineswegs die Herren immer die sind, die gut sind und die Frauen die schlechter sind, sondern das kommt drauf an, um welche Nation es geht und manchmal sind die Damen den Herren nämlich meilenweit überlegen und das darf man ruhig auch mal sehen.
Genau, finde ich auch. Das zeigt sich da richtig gut.
Genau. So, dann kamen wir als nächstes nach Sapporo. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Sapporo ist für mich immer so ein bisschen der Pause-Weltcup in Anführungsstrichen. Der findet halt zu einer Zeit statt, da habe ich anderes zu tun. Also, wobei ich sagen muss, Lake Placid, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, Lake Placid ist super. Das ist schön abends, kurz vor Mitternacht, schön entspannt, noch Skispringen gucken. Der Tag ist vorbei. Danach dann, gut, es hat sich ein bisschen mit dem Wind hingezogen. Irgendwann dachte ich, ja, Leute, ich bin jetzt auch müde, wir können jetzt auch weitermachen. So. Aber das fand ich sensationell. Ich würde mir viel mehr von diesen Abendwettkämpfen wünschen. Im Vergleich zu Sapporo, was halt sehr früh morgens, glaube ich, ist, nach deutscher Zeit, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ich denke mir immer, das ist halt der Weltcup für die Japan, also insbesondere natürlich japanischen Fans. Und das gucke ich mir dann die Ergebnislisten am Ende an.
Ja, das stimmt. Also für nicht nur wir haben dann so ein bisschen Pause gemacht, sondern auch zum Beispiel Karl Geiger und Philipp Raimund haben sich auch gedacht, komm, machen wir mal eine kleine Pause. Genau. Wurde von der einen oder anderen Zeitung ein bisschen reißerig dargestellt, dass ein großer Springer beim deutschen Team aus dem Team geflogen ist. Nein, ich glaube, das war alles sehr, sehr abgestimmt und auch sehr normal, dass jemand so wie Karl dann einfach mal eine Wettkampfpause einlegt. Ich glaube nicht, dass er dazu gezwungen wurde, sondern es freiwillig gemacht hat. Also alles gut. Ja, dass natürlich Ryoyo Kobayashi da total der Dominante ist, das hätten wir uns ja schon fast denken können. Mhm. Er hat also sowohl Tag 1 als auch Tag 2 gewonnen. An Tag 1 finde ich sehr, sehr interessant, dass Hörl, gut, ist nicht interessant, das kennen wir, Jan Hörl ist Zweiter geworden, aber dann Dom Preutz ist dann Dritter geworden, echt toll für ihn. Und ja, von den Deutschen fangen wir gar nicht erst an zu sprechen.
Nee, das bringt nichts.
Absolutes Debakel. Also ich meine, wenn dann auch von anderen Nationen vielleicht nur die, sage ich jetzt mal, ein paar Stück Pause machen und die Deutschen trotzdem 23., 24., 29. werden, das ist nicht das Ding.
Nein.
Das kann nicht sein, dass das der Anspruch ist.
Nee, das kann wirklich nicht sein. Aber das wissen auch alle. Also das wissen auch alle im Team, das ist bekannt. Ich denke, sie werden spätestens dann auch wirklich nochmal irgendwelche Notfallmaßnahmen jetzt eingeleitet haben, um zumindest vor der WM nochmal besser jetzt dazustehen. Positive, wirklich, glaube ich, was jeden gefreut hat, Meldung ist, dass Noriaki Kasai natürlich in Sapporo wieder am Start war. Viel gerissen hat er da ehrlicherweise nicht. Ist aber auch egal, muss er gar nicht mehr.
Ja, er ist 52. 52.
Ist das zu fassen? Das ist doch nicht zu fassen.
Heftig.
Das
ist wirklich heftig.
Ich habe die Tage irgendwo auf Instagram, glaube ich, ich weiß gar nicht, war das von der FIS oder irgendjemand hat ein Reel gemacht, mit dem dann drunter, als Noriaki Kasai seinen ersten Weltcup gesprungen ist, da lief gerade Alf im Fernsehen zum ersten Mal. Da war die Berliner Mauer stand noch. Und was weiß ich, was, also gefühlt ist das 500 Jahre her. Unfassbar. Ja. Wie schön.
Ja, schön, dass er noch mit dabei ist. Er sagt zwar, dass er natürlich das Alter spürt, das kann man sich auch vorstellen, dass es aber trotzdem noch durchzieht und mit dabei ist und dann halt auch in Sapporo die Möglichkeit bekommt, wieder in Weltcup-Springen mitzuspringen. Das ist einfach mega toll. Das macht die Romantik des Skispringens einfach aus. Also,
absolut.
Finde ich super.
Genau. Und wie gesagt, wir sind ja schon lange dafür, dass Noriaki Kasai immer ein Startrecht bekommen sollte von Natur aus, wenn er eins beansprucht. Ich glaube, da gibt es auch niemanden, der das anders sieht. Würde ich jetzt fast mal behaupten. Ja. Ja. Ich würde mal einen kurzen Blick darauf werfen, wie momentan der Weltcupstand der Herren ist, um zu gucken, in welcher Situation wir gerade zur Weltmeisterschaft nach Norwegen fahren. Also allen voran natürlich unangefochten Daniel Tschofenik auf Platz 1 mit etwas weniger als 200 Punkten Vorsprung vor seinem Landsmann Jan Hörl. Dahinter mit doch schon ein bisschen mehr Abstand, nämlich knappen 600 Punkten hinter Tschofenik ist dann Stefan Kraft zu finden. Also Jan Hörl hat sich vor Stefan Kraft geschoben. Würde man so vielleicht jetzt auch nicht denken, weil man die ganze Zeit immer Kraft und Tschofenik so als die ersten gerade wegen auch der Vierschanzentournee natürlich. Dahinter befindet sich dann natürlich Johann André Vorfang. Pius Paschke, wie schon gesagt, kann sich noch auf Platz 5 halten, weil einfach der Anfang der Saison wirklich fulminant gut war. Also es ist, ich erinnere uns mal, Platz 1, Platz 2, Platz 1, Platz 7. Da haben wir schon gedacht, Platz 7, Alter. Platz 3, Platz 1, Platz 1, Platz 1. Und dann ging es abwärts. Das müsste Engelberg gewesen sein, ne? Warte mal.
Ja, genau. 9. ist Engelberg, ja.
Ja, genau. So. Ah ja, hier oben steht's. Dann nochmal mit 3., 5., 6., 2., 4. Ach nee, Entschuldigung, das war Gregor der Schwan, da bin ich in der Zeile verrutscht. Nee, danach folgte nur nochmal ein 4. Platz. Aber Gregor der Schwan, von wegen Zeile verrutscht, ist nämlich noch auf Platz 6. Mhm. Und das ist eigentlich, also eigentlich ist das die Überraschung der Saison immer noch für mich.
Auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, jetzt in der Hälfte, wo wir uns jetzt drüber unterhalten, das ist trotz, also er macht trotzdem immer noch richtig tolle, ja, Wettkämpfe. Er hat zwar einmal einen kleinen Ausrutscher, nenne ich es jetzt mal, gehabt in Willingen, Tag 1 Willingen, da ist er 20. nur geworden. Und auch in Lake Placid Tag 2 ist er nur 21. geworden. Sapporo war jetzt auch nicht so toll, aber trotzdem, er kann eigentlich immer noch richtig gut mithalten mit Platz 9, mit Platz 11, 9, 5, 11 und so weiter und so fort. Der hält sich da.
Ja, vor allen Dingen
wird auch so weitergehen.
Sapporo, glaube ich, soweit ich das im Kopf habe, hatten die Schweizer auch Probleme mit ihrem Material. Ich glaube, das Material, ja, kam irgendwie nicht richtig oder zu spät oder was weiß ich. Also auch hier nochmal ein Haufen Stress.
Genau.
Auch für ihn. So, dann haben wir auf 7 Sündal, 8 Ordner, 9 Wellinger. Wie gesagt, dann Lanišek ist auf 10. Naja, und dann geht er so weiter. Also der absolute Favorit natürlich für die Weltmeisterschaft ist ganz klar Daniel Schofenig und in meinen Augen, ja, auch Johann André Vorfang.
Auf jeden Fall.
Ja.
Unterschreibe ich 1:1 so.
Das wird aufregend, ich sag's dir.
Ja, das wird toll. Ich freue mich richtig drauf.
Genau. So, das waren die Herren.
Ja.
Dann würde ich sagen, wir gucken uns mal die Frauen an.
Genau.
Und starten in Willingen.
Mhm. Ja, genau.
Ja, zu dem Zeitpunkt sah es für die Norwegerin noch gut aus, sehr gut aus. Kvandal gewinnt den ersten Wettkampf in Willingen vor Anna Odine Ström und Thea Minja Bjørset auf Platz 4 zu diesem Zeitpunkt. Wir haben es ja schon gehört, danach folgte dann leider jetzt vor kurzem die schwere Verletzung von ihr, aber sie hat eben, also es ist super schade, weil sie wirklich, wirklich gut dastand in dieser Saison.
Ja, vor allem halt auch in Willingen haben die Norwegerinnen ein richtig tolles Teamergebnis gehabt. Mit den beiden auf dem Podest und dann hatten wir Bjørset und Mitskogen auf Platz 4 und Platz 9. Ja. Nur die mitgereiste Traseryd ist 23. geworden. Also 4 von 5 Springerinnen sind in den Top 10 gelandet.
Ja.
Das ist ein mega, mega gutes Mannschaftsergebnis.
Ja, total, also wirklich richtig, richtig gut. Jackie Seifritzberger auf Platz 3 und Agnes Reisch auf Platz 5. Mhm. Ich bin überrascht darüber, wie gut sich Agnes Reisch in dieser Saison macht, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Richtig, ja, schön auch zu sehen. Sie liefert wirklich schöne Sprünge ab.
Auf jeden Fall. Und das geht so weiter. Also die ist sehr, 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 sehr beständig. Ja. Also hinter, ich meine, man muss einfach sagen, Selina Freitag, ja, Schmied, gerade jetzt in Willingen und so weiter, das wird jetzt so ein bisschen, ja, lässt so ein, ich will es nicht sagen, aber sie lässt so ein bisschen nach. Und da ist aber Reich mit Freitag eigentlich die gerade so ein bisschen vorne mitspringt. Und es freut mich für Reich sehr, weil ich glaube, die hatte niemand auf der Karte, dass die wirklich so gut ist. Und sie macht echt tolle Wettkämpfe. Es geht genauso in Lake Placid weiter.
Ja. Ja, absolut. Also das Frauenteam sieht wirklich aus deutscher Sicht hervorragend aus.
Ja.
Ja, also das muss man sagen. Und Selina Freitag, ja, ist so ein bisschen, also wir haben ja gedacht, dass diese Saison auch die Saison nicht nur von Daniel Schofenig sein wird, sondern auch die von Selina Freitag. Sie ist es noch nicht ganz. Es fehlt ist noch so der allerletzte Rest. Ich bin gespannt, ob der noch kommt, jetzt auch zur Weltmeisterschaft. Oder ob wir vielleicht noch ein Jahr warten müssen. Aber
ja. Ah, sie ist sehr nah dran. Sie ist sehr,
ja,
sehr nah dran.
Genau.
So, sie macht jetzt dann ständig zweite Plätze.
Genau.
Jetzt zur WM kommt sie dann, dann steigert sie sich auf den ersten,
ja,
Platz. Mal schauen.
Aber es ist natürlich auch wahnsinnig schwer hinter einer Priots und hinter einer Kvandal. Also ich meine, das sind zwei absolut gute Athletinnen, die sind so Weltklasse, da musst du halt auch erstmal dran vorbeikommen, ne?
Ja, gerade gegenüber einer gegen eine Priots,
ja,
zu kämpfen, ist gerade einfach nicht leicht.
Ja.
Also es ist wirklich krass. Letztendlich hat sie ja, also wir können sie eigentlich ja fast nur noch aufzählen.
Ja, im Grunde.
Sie gewinnt eigentlich alles letztendlich. Und nach Hinzenbach hat die FIS-Seite auf Instagram auch einen Post gemacht und hat gesagt, Priots hat in der Saison 10 Siege geschafft und das hat 50% der stattgefundenen Wettkämpfe ausgemacht.
Hammer, oder? Das hat zuletzt Sarah Takanashi, glaube ich, hingekriegt oder so. Also ja, das ist wirklich, genau, wirklich immens.
Ja, also sie, egal auf welche Schanze sie geht, egal ob es Lake Placid ist, wo es eine größere Schanze ist, oder sie geht nach Lubno, wo es wieder eine kleinere Schanze ist, und ja, nach Hinzenbach, wo es auch eine kleine Schanze ist. Es ist egal, Nika Priots ist vorne mit dabei, überragend. Also mit der muss man einfach, also
ja, sie ist,
das ist letztendlich die Favoritin.
Ja, total, absolut. So. Und man muss halt auch immer wieder die Frage stellen, also es ist wirklich faszinierend. Wir hatten, also das ist jetzt die vierte aus der Priots-Familie, drei Brüder, eine Schwester, die es ja nicht nur geschafft haben, in ihrem Sport in die Weltelite aufzusteigen, sondern innerhalb der Weltelite noch alle zu dominieren. Also Peter Priots müssen wir nicht drüber sprechen. Domen Priots müssen wir auch nicht drüber sprechen. Szene Priots ist bei den Männern so ein ganz kleines bisschen weiter hinten angesiedelt gewesen. Jetzt mit Nika. Was machen denn diese Priots? Was macht diese Familie denn? Was ist denn mit denen, dass die das so hinkriegen?
Das ist wirklich verrückt, wie gut die sind. Und ich frage mich, haben die noch ein paar mehr? Kommen da noch mehr? Oder war es das jetzt? Oder fangen sie dann schon mit den Kindern? Kommt dann Peter Priots Kinder, kommen dann irgendwann?
Die Mini-Priots.
Und reißen alles ab. Ja, die Mini-Priots dann. Ja, also es ist ja wirklich, bitte. Man kann ja nur hoffen. Man kann ja wirklich nur hoffen, dass es so weitergeht, weil diese Familie einfach
Hammer
fürs Siegen geschaffen ist. Es ist wirklich, also man gönnt es man gönnt es Nika Priots halt auch so sehr, weil sie hat sich so hart erarbeitet. Ja. Und da, wo sie steht, steht sie. Und das hat sie, das kann ja auch niemand wegnehmen. Und das will ihr auch niemand wegnehmen, weil es einfach verdient hat, da zu stehen.
Total. Also es gibt ja durchaus so ein paar Skisprungfamilien, ne, die wir kennen, also die Kobayashis, die Freitag, Selina und Richard, die Belshaws. Und es gibt aber eben auch die Priots-Familie und die sind einfach das Nonplusultra. Es ist unglaublich.
Ist so verrückt.
Ja, krass.
Wirklich.
Ja, und gleichzeitig sieht sie aber halt auch so absolut unschuldig aus und du denkst dir so, wie kann denn aus so einer kleinen, niedlichen Maus so eine Wahnsinnsleistung rauskommen? Ne? Ja. Hammer. Ja.
Und sie ist so eine süße Bodenständige. Ja. Es ist wirklich schön, ihr zuzugucken. Also wie halt bei allen Priots. Also die sind alle bodenständig, muss man einfach sagen. Sie sind zwar Rampensäue, aber trotzdem sind sie bodenständig. Und das ist wirklich, wirklich toll. Und sie fliegt zwar der Konkurrenz weg, aber ich finde trotzdem, dass es dahinter einfach sehr, sehr spannend ist. Also weil es so viele gibt, die da mithalten können. Wie du schon gesagt hast, Quandal, die wirklich eine tolle Saison springt. Selina Freitag, die auch mit dabei ist. Und auch die Österreicher mit Seifriedsberger. Es sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und auch Lisa Eder, wo wir jetzt alle gedacht haben, Eva Pinkelnick ist ja eigentlich diejenige, die in der Saison gut ist. Die ist nicht schlecht, was sie macht. Eva Pinkelnick auf gar keinen Fall. Aber wir haben da schon ein bisschen mehr erwartet, dass sie da nur die drittbeste Österreicherin ist. Ist sehr überraschend und freut uns auch für die vorne dran sind mit Seifriedsberger und Eder, dass sie wirklich eine absolut geile Saison gerade springen.
Ja, kann man nicht anders sagen, ne? Muss man einfach so sagen, ich bin wirklich gespannt, wie es aussehen wird für die Frauen, ob Selina Freitag schaffen wird, sich vor Nika Priots zu setzen. Ich würde fast behaupten, dass Selina Freitag vielleicht die größte Konkurrentin aktuell ist, so wie es jetzt aussieht. Aber das kann sich natürlich jeden Moment auch wieder verändern. Wir haben den allerletzten Wettkampf der Frauen jetzt noch nicht mit drin in dieser Folge. Aber auch da ist nicht zu erwarten, dass sich irgendetwas daran ändert, dass Nika Priots die Beste ist. Wenn wir uns den Gesamtweltcupstand der Frauen momentan anschauen, ist eben besagte Nika dann auch weit vorne. Und die wird auch diesen Weltcup nach Hause fahren. Da ist nicht mehr viel anderes zu erwarten. Auf Platz 2 ist Katharina Schmid momentan noch angesiedelt vor Selina Freitag. Mal gucken, wie es da im innerdeutschen Team so ein bisschen noch zu einem Duell kommen kann. Irene Maria Quandal hat 2 Wettkämpfe allerdings, die sie nicht gesprungen ist und dann hinten raus auch nochmal etwas frei, trotzdem auf Platz 4 inzwischen schon. Ja, danach folgen dann eben besagte Österreicherinnen, Seifriedsberger, Ida und Pinkelnick. Danach käme dann jetzt Thea Minja-Bjørset, das hat sich ja nur erledigt, Anna-Odine Ström, und dann kommen relativ weit hinten diese Saison, muss ich ganz ehrlich sagen, auf Platz 10 und 11 Ema Klinitz und Alexandra Lutit. Also gerade Lutit wundert mich ein bisschen.
Ja, muss ich auch sagen. Obwohl, wenn man sich ja dann die ganzen Platzierungen anschaut, es sieht ja gar nicht schlecht für sie aus. Sie hat wirklich, der größte Ausreißer war in Villach, wo sie 24. geworden ist. Aber sonst ist sie immer in den Top 12.
Ja.
Also es war, aber sie hat dann halt, zum Beispiel war sie in Willingen nicht mit dabei. Sie war in Lubno nicht qualifiziert.
Ja.
Oder hat nicht teilgenommen. Also das macht dann halt schon was aus gegenüber der Konkurrenz, ne? Die dann halt alles mitspringen, wenn du dann halt mal so und so viele Punkte mehr machst. Aber trotzdem, vielleicht jetzt zum Ende der Saison, dass sie da noch mal ein bisschen angreift. Ja, und dann muss man ja auch einfach Agnes Reich auf Platz 12 einfach noch mal erwähnen, die einfach eine absolut tolle Saison springt und wirklich einfach ein riesengroßer, wichtiger Teil des deutschen Teams ist.
Ja, total. Also das sieht wirklich auch super schön aus, ihr zuzuschauen beim Springen. Die hat eine ganz tolle Technik.
Ja,
ja, Wahnsinn. Also ich glaube, die Deutschen brauchen sich überhaupt, also die deutschen Frauen brauchen sich überhaupt nicht zu verstecken. Wenn es darum geht, bei der Weltmeisterschaft anzugreifen und natürlich möglichst die diesjährige Queen Nika Priots ein bisschen vom Podest runter zu kitzeln. es bleibt unheimlich spannend, was das angeht.
Auf jeden Fall. Das wird sehr, sehr spannend. Was man noch, wen ich definitiv noch einmal erwähnen möchte, ist Luisa Görlich, die ja die ganze Saison noch nicht mit dabei war, dann aber in Lubno eingesetzt wurde. Da ist sie 13. und 12. geworden und konnte sich direkt mal ihr Ticket für die WM sichern. Wahnsinn.
Nicht
also
schlecht.
Hat das Feld von hinten aufgeräumt. Echt toll. Und ja, wir freuen uns sehr, sehr, sehr auf die bevorstehende WM.
Absolut. Ich würde noch mal mit einem kurzen Satz erwähnen wollen, die Juniorenweltmeisterschaft, die vor kurzem stattgefunden hat, in Lake Placid auch. Also Lake Placid hat alles jetzt mal ausgetragen, was irgendwie möglich war. Warum? Wir erwähnen es ja sonst nicht, aber natürlich sind momentan so ein bisschen die Einsätze fließend. Bei den Herren ist einer Weltmeister, Juniorenweltmeister geworden, den ihr schon gehört habt, nämlich Stefan Embacher, der Österreicher, der sich ja auch zur Vierschanzentournee schon nach vorne kämpfen konnte. Und auf Platz 2 Tate France aus den USA auf seiner Heimschanze. Das ist aber, glaube ich, nicht nur darauf zurückzuführen, dass er Amerikaner ist und auf seiner Heimschanze springt, sondern dass er einfach ein hervorragender Athlet ist. Das sollte man zumindest nicht unerwähnt lassen.
Definitiv. Bei den Frauen dann auch mit Mitskogen und Late, zwei, die jetzt auch bei der WM mit dabei sind. Also es sind wirklich viele Leute dabei, dessen Namen man dann auch im Weltcup oder auch bei Weltmeisterschaften wieder sieht.
Genau. Die österreichischen Herren haben ihr Teamspringen gewonnen, aber das wird wahrscheinlich niemanden wundern, weil die österreichischen Herren natürlich immer alles gewinnen. Bei den Frauen haben die Deutschen gewonnen. Also auch das passt gut ins Bild rein. Wenn man mal das, was wir jetzt die ganze Zeit erzählt haben, mit den Geschlechtern mal insgesamt nimmt. Im Mixteam haben die Slowenen vor den Amerikanern, den Österreichern und den Deutschen gewonnen. Also auch hier sieht man, die Amerikaner und Amerikanerinnen sind wirklich auf dem Vormarsch. Denen tut diese Kooperation mit den Norwegern außerordentlich gut. Und da dürfen wir gespannt sein, was da in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen wird.
Ja, definitiv. Also man kann so ein bisschen sehen, wo wie geht's weiter im Nachwuchs, wie geht's weiter mit den Teams. Und wir sind sehr gespannt auch, was so die Deutschen angeht. Genau. Mal schauen.
Ja, ich würde sagen, dann haben wir jetzt wirklich mal eine ganz knackenvolle Folge aufgenommen für euch. Als nächstes steht, wie gesagt, die Weltmeisterschaft an. Wir hören uns danach wieder und schauen mal, was auf dabei rausgekommen ist.
Wir wünschen euch auf jeden Fall sehr, sehr spannende, tolle Wettkämpfe. Ja. Wir wünschen natürlich auch den Athleten spannende und tolle Wettkämpfe. Und wir freuen uns schon sehr, die WM Revue passieren zu lassen in zwei Wochen.
Genau, das machen wir. Okay, ihr Lieben, dann
sehr schön.
Viel Spaß und bis dann.
Ja, genau. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.